Ich möchte zu Beginn der Predigt ein Gebet sprechen. Guter Herr, wir wollen einstimmen in dieses Lob, dass du es liebst, uns gnädig zu sein. Wir wollen dir die Ehre dafür geben und dich loben und preisen, dass du letzte Woche an Ostern Schluss gemacht hast mit deinem Zorn, dass du, Jesus, alles für uns getragen und mit uns getauscht hast. Danke, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist und dass wir zu dir kommen können mit unseren offenen Herzen und unseren leeren Händen und dich bitten dürfen, dass du Reden und Hören segnest zu deiner Ehre, aber auch zu unserem Nutzen. Und wir danken dir, guter Herr, für dein Wort, dass du es uns gestiftet hast, dass es uns in alle Wahrheit führen will und deine Wahrheit ist. Und wir bitten dich, dass wir das erleben dürfen an diesem Nachmittag, dass wir Begegnung mit dir haben, die uns nachhaltig prägt und verändert. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Ja, der Wille hat schon gefragt, warum dieses Thema. Ich bin eigentlich vor einem Jahr damit schon immer wieder durch die Gemeinden getourt, weil ich habe selber ein Stück weit von dem gekostet. Ich habe es gerade schon gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und ich hatte manchmal das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, ich habe das auch in verschiedenen Symptomen und so weiter gemerkt, dass ich so gebrannt habe, dass ich irgendwann gebrannt habe. So. Und das war irgendwie ungut und das will ich gern ein bisschen mit euch teilen heute Nachmittag, wie wir denn brennen können, diese Frage, die wir uns in Gemeinde und Jugendarbeit doch fortwährend stellen und die immer Teil unseres Lebens und unserer Gedanken ist, wie können wir denn das Evangelium, das wir letzte Woche an Ostern so gehört und gefeiert haben, den anderen Menschen so lieb machen, dass sie selber davon angesteckt werden, dass sie selber Multiplikatoren dieser guten Botschaft werden und dass es wirklich eine Befreiungsbotschaft für sie wird und nicht eine Botschaft, die uns irgendwann zur Last wird, weil wir so unter Druck stehen, dass andere Menschen irgendwie davon erfahren müssen und weil wir so am Hasseln, am Arbeiten für Jesus sind, dass wir irgendwann vergessen, einfach auch als seine Kinder bei ihm zu sein. Jetzt muss ich kurz gucken. Der Presenter, genau. Danke, danke. Ja. Und deshalb habe ich diesen Satz zum Start nochmal mitgebracht. Wir werden gleich klären, noch kurz, wo der herkommt. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Dieses Zitat stammt von Augustinus von Hippo, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, er gilt so als der größte aller Kirchenväter der Antike und seine Theologie war so maßgeblich prägend, auch in dieser griechischen Zeit, dass sie unsere Zeit bis heute in die Gegenwart rein prägt und er hat diesen Satz damals schon gebracht und hat gesagt, hey, wenn ihr wollt, dass Menschen von diesem Evangelium, das hoffentlich in euch brennt, begeistert sein sollen, dann müsst ihr das selber leben und müsst da dazu brennen. Und ich höre immer wieder allzu oft, Mensch, wie können wir das denn machen? Das ist immer die große Gretchenfrage. Wir sind doch klein und wir sind wenige und wir werden auch immer weniger. Und es stimmt tatsächlich statistisch gesehen, wobei die weltweite Kirche wächst, da dürfen wir uns nicht davon blenden lassen, vor allem südlich des Äquators immer stärker. Das ist richtig schön und auch das wollen wir hochhalten und wertschätzen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, du hast auch gerade schon unsere gesellschaftliche Entwicklung angesprochen, wo manches im Argen liegt und wo ganz arg Jesus und das Evangelium rein muss. Und ich habe mich gefragt, wann haben wir denn das letzte Mal so richtig für eine Sache gebrannt als Gesellschaft? Eine Beobachtung ganz aktuell findet in Kanada statt, eine Reaktion auf die Zölle. Die ganzen Kanadier kaufen einfach alle nur noch kanadische Produkte. Das finde ich richtig spannend und jeder macht mit. Und eine so eine Sache, wo wir das hatten, da bin ich durch diesen Becher hier drauf aufmerksam geworden. Ich war letztes Jahr beim EM-Viertelfinale von Deutschland gegen Spanien in Stuttgart. Also ich war wirklich schon bei vielen Fußballspielen, aber eine der härtesten Fußballerfahrungen überhaupt. Ihr erinnert euch auch noch dran, viele von euch zumindest. Und da habe ich sehnsüchtig dran gedacht, das ist der Becher da davon, wie es denn 2006 bei der WM gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, mir klingelt immer noch Herbert Grönemeyer und Zeit, dass sich was dreht und die Welt zu Gast bei Freunden. Vielleicht war es auch mein jugendlicher Leichtsinn mit 13, dass ich das als eine der unbeschwertesten Zeiten und Monate in meinem Leben erlebt habe. Überall hing die Deutschlandfahnen draußen, wir waren irgendwie jemand, wir haben alle für diese eine Sache gebrannt und es war einfach cool. Es war ein wunderbarer Sommer, es war unbeschwert, es war leicht und es war einfach fröhlich. Und der Becher, der sieht zwar schön gemacht aus, aber irgendwie ist in diesen knapp 20 Jahren was passiert, nämlich diese Leichtigkeit, diese Fröhlichkeit ist in unserem Land nach meiner Beobachtung, vielleicht liegt es auch nur am Älterwerden, ich weiß es nicht, ist irgendwie einer Tristesse gewichen und es scheint manchmal so, als ob so ein Nebelschleier über unsere Gesellschaft liegt, wo ja manchmal alles ein bisschen schwieriger geworden ist, man guckt nicht mehr so positiv in die Zukunft, die Gen Z, die Generation Z als aktuelle Generation, wird als Generation der Angst bezeichnet. Noch nie hatten Menschen so viel Angst vor der Zukunft, nicht mal nach Ende oder während des Zweiten Weltkriegs statistisch gesehen. Und irgendwie hat sich dieses Gefühl, diese Stimmung auch ein Stück weit auf uns als Christen übertragen, habe ich so manchmal das Gefühl. Und diese Leichtigkeit, auch das Selbstverständnis, dass wir mit diesem Evangelium, von dem wir letzte Woche so viel gehört haben, weil Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat, diese Leichtigkeit, die wir damit eigentlich haben können, dieses Selbstverständnis, ist uns irgendwo abgegangen. Und deshalb dieser Satz heute, wollen wir gemeinsam drüber nachdenken, wie können wir dann als vielleicht kleine Bewegung einen Unterschied machen, wie können wir denn brennen für diese Sache, ohne da dabei auszubrennen. Und Jesus sagt das ganz, ganz oft, die Grundvoraussetzung ist natürlich, wir müssen selber erst mal brennen und das ist uns irgendwie klar, aber was bedeutet das denn? Habe ich eine Kerze mitgebracht, klein, unscheinbar, ziemlich gammelig, auch schon halb abgebrannt und doch kann dieses kleine Licht einen riesen Unterschied in unserem Leben machen. Jesus gebraucht enorm viele Bibelverse und auch das Wort Gottes allgemein zum Thema Licht. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, er ist das Licht der Welt. Das lesen wir immer wieder und ganz oft hört der Bibelvers dann auf, aber er hört da gar nicht auf, sondern da steht, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Nachfolge ist die Voraussetzung, um dieses Licht des Lebens auch zu bekommen. Und das vergisst man immer wieder. Und dann sagt Jesus weiter, ihr seid das Licht der Welt. Nicht nur ich bin, seid ihr das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann sagt er aber, wenn das Salz nicht mehr salzt, wenn seine Würzkraft verloren hat, dann kann es auf den Boden schmeißen und von den Leuten zertreten lassen, weil dann ist es zu nichts mehr Nütze. Extrem harter Satz, aber dass uns das nicht passiert, wollen wir heute Abend genau darüber nachdenken. Eine der intensivsten Lichterfahrungen, an die ich mich erinnere, war, als wir Kinder gewesen sind, gab es einen Stromausfall, das gibt es ja heute gar nicht mehr so in richtig lang, und der ging mehrere Stunden und wir haben einfach ein paar Kerzen angezündet und es war richtig krass, haben uns um diese paar Kerzen versammelt und haben wir Bennockel gespielt, glaube ich zumindest, in meiner Erinnerung, den ganzen Abend. Und es war ein richtig intensiver Familienabend und Licht und Wärme haben einfach nur diese paar Kerzen gespendet. Und ich möchte kurz unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, weil ich sehe ganz oft, wir fragen uns immer wieder auch strategisch, wie kriegt man noch ein Kind in die Jungschar oder ein Teen in Teenkreis? Wie kann man irgendwie jemand in die Gemeinde reinholen und dazu gewinnen? Und wir gehen ganz oft da raus und sagen, komm mal hier rein, hier gibt es Licht. So ungefähr im übertragenen Sinn. Und ich glaube, oder bei mir hat sich daran was geändert, als ich gemerkt habe, hey, wenn ich richtig Jesus in meinem Herzen habe und die Leute sehen das, ich brauche gar nicht da rausgehen und denen sagen, hey, komm mal hier rein, da drin gibt es Licht, sondern die sehen das Licht, weil ich da draußen bin. Das ist ein kleiner, aber fein entscheidender Unterschied, weil ich glaube, das Licht muss die Dunkelheit nicht bekämpfen. Wenn es komplett dunkel ist, so wie an diesem Abend bei uns, und man zündet eine Kerze an, dann guckt jeder automatisch auf die Kerze, einfach nur, weil sie da ist. Wenn Licht ist, gehen die Leute dahin. Und wenn wir Licht sind in der Welt da draußen, dann kommen die Leute und es ist für sie magisch anziehend. Ist die Vorstellung, wie wenn es regnet und da ist ein Unterstand, dann muss man den Leuten nicht zeigen, guck mal, da ist ein Unterstand, sie gehen automatisch dahin, weil da ist sehr trocken drunter, oder? Und ich glaube, so müssen wir als Christen auch draußen in dieser Welt funktionieren. Und wir wollen es uns natürlich noch ein bisschen praktischer anschauen. Ich habe euch auch ein kleines Tool mitgebracht, will aber da davor sagen, wir reden sehr oft über Strategie, Methodik, Tools und so weiter. Ich auch, hat Jesus gemacht, hat Paulus gemacht, gab ganz viele Missionsstrategien. Ist auch wichtig, aber entscheidend ist für die Glaubensweitergabe, es ist kein Tool, es ist letztlich das Bezeugen von unserer Hoffnung und das kann man nicht mit einer Technik oder sowas machen. Ich glaube, die Frage, die existenziell am Anfang ist, ist, glaube ich selber an die Kraft des Evangeliums, ja oder nein? Und glaube ich, dass Jesus in mir die Kraft hat, dass Menschen, wenn sie mich sehen und drauf gucken und sagen, das, was der oder sie hat, das brauche ich auch, dass das Hoffnung geben kann. Und ich frage mich manchmal, ob wir wirklich dieses Mindset und dieses Selbstverständnis auch haben oder ob uns das irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen ist. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, Psychologie, ich finde das immer wahnsinnig spannend, wenn man auch guckt, was sehen denn Menschen an mir, wenn sie mich, den Johannes Eisen, angucken. Klar, sie sehen meine Klamotten und Sekundeneindruck und so weiter. Man kann da ganz viel drüber lesen und forschen und schauen, aber wenn Menschen uns angucken, dann nehmen sie eigentlich im Wesentlichen runtergebrochen nur drei Dinge an uns wahr. Und wenn man das weiß, das hat meinen Blick darauf völlig verändert, das ist ein Kreis, ihr seht es, gell, dass es ein Kreis ist. Menschen nehmen eigentlich nur drei Dinge an mir wahr, die sind ungefähr so aufgeteilt, ja, so ungefähr. Das hier sind 10% nehmen Menschen von mir wahr, von dem, was ich rede. Das hier sind 20%, das nehmen Menschen von mir wahr, von dem, was ich tue oder von meinem Tun. Und dann gibt es so einen riesen Block hier, das sind ungefähr 70%, nehmen Menschen von mir wahr, von dem, was mein Sein ausmacht oder schlicht gesagt, wer ich bin als Person. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil wir kümmern uns meiner Beobachtung nach ganz viel hier drum. Um das, wie sage ich denn was, warum sage ich denn, was ich sage, wie tue ich denn was, wie gehe ich zum Beispiel mit Geboten um und so weiter. Das fällt Leuten auf, vielleicht kennt ihr das, dass Leute euch als Christen sagen, ja Mensch, das darfst du doch gar nicht. Ich grinse dann als und sage, ja, wer sagt das? Also spannend, was die Leute als für ein Bild haben, das fällt Leuten auf. Aber wir haben hier eine riesen Fläche von 70%. Und um die geht es meiner Meinung nach relativ wenig, nämlich um die Frage unseres Seins. Wer bin ich denn eigentlich in Christus? Was macht eigentlich meine Identität aus? Und ich glaube, das fällt uns als pietistischen südwestdeutschen Christen manchmal gar nicht so einfach. Aber wenn wir die Botschaft hinter dem Ding ernst nehmen, dann müsste es eigentlich heißen, sein, wie rum muss das Zeichen sein? So rum, größer tun, ja. Also unser Sein vor Gott und bei Gott müsste größer sein als unser Tun mit ihm. Und die Frage ist, spiegelt das wirklich die Realität wider, in der wir uns befinden? Weil die entscheidende Frage ist nicht für Menschen, wenn sie uns angucken, was sage ich denn? Oder wie rede ich denn? Oder was tue ich denn? Wann und aus welchem Grund? Sondern die entscheidende Frage ist, die gucken uns an und sagen, wer ist denn dieser Mensch eigentlich? Und was ist in meinem Herz? Jesus hat es mal so formuliert, hier habt ihr es nochmal, er hat gesagt, Lukas 6, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Und ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Also Jesus sagt, das, was unser Sein, unser Innerstes ausmacht, das dringt nach außen, unter anderem über die Worte, die wir reden und von uns geben oder vielleicht bekannter bei euch. Ich kenne manche noch die gute Luther, er schreibt, wovon das Herz voll ist, da davon geht der Mund über. Und ich finde das spannend, dass es mich eigentlich in absolute Freiheit führt, zu wissen, dass ich mich in erster Linie um mein Sein kümmern soll und muss, um einfach bei Jesus zu sein, einfach Kind zu sein. Und das finde ich so, so wichtig und ich möchte euch das auch zusprechen an diesem Abend, auch wenn es nichts Neues ist. Wir sind nicht in erster Linie Gemeindeleiter, Mitarbeiter, Technik, Juleika-Anwärter oder Zeltlager-Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Wir sind in erster Linie Kind Gottes. Diesen Status haben wir und wir sollten ihn auch leben und einfach unser Sein bei Jesus größer machen als unser Tun für ihn. Weil wenn das ist, was wirklich stimmt, wenn das am lautesten ruft, auch bei den Menschen da draußen, die Jesus noch nicht kennen und von denen wir uns oft sehnlichst wünschen, dass sie ihn kennenlernen, wenn das die größte missionarische Kraft hat, dann ist das doch mega cool, weil es auch der Auftrag ist, den Jesus uns gibt, einfach sein Kind zu sein und uns zuerst darum zu kümmern. Und es reduziert auch wahnsinnig den Druck, den wir uns oft selber machen, der meines Erachtens nach gar nicht von Jesus kommt. Der hat nämlich gesagt, wenn ihr Frucht bringen wollt, macht Folgendes. Ne? Johannes 15,5 hat er seine Jünger kurz vor seinem Tod noch in seiner letzten Rede gesagt, müsst ihr mal lesen, Johannes 13 bis 17, die letzten vier Kapitel nach dem Abendmahl, wo seinen Jüngern das alles mitgegeben hat. Er wäscht ihnen die Füße und die wichtigsten Dinge kurz vor seinem Tod sagt er ihnen da. Und da kommt unter anderem dieses bekannte Wort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Nicht wer am meisten arbeitet, auch wenn wir das manchmal verwechseln. Und oft auch die Leute in unseren Gemeinden und Jugendarbeiten am angesehensten sind, die am meisten für Jesus tun. Fürs Beten und fürs Bibellesen wirst du meistens nicht so arg gelobt. Und ich sage das jetzt sehr provokant, ne? Ihr merkt es. Aber ich finde das einfach wichtig, dass wir uns das auch ganz klar vergegenwärtigen, dass Jesus hier sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wie sieht es denn aus mit unserem in Jesus bleiben? Er sagt hier, was ist denn mit unserem Herz? So wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Und dann ist die Frage, womit ist denn mein Herz voll? Womit ist mein Herz voll? Ich war gerade diese Woche mit dem Luki in Rom, waren spannende Tage, war reiner Zufall, dass wir jetzt diese Woche da waren. Davon ist mein Herz voll. Oder ich habe keine Tickets gekriegt fürs DFB-Pokalfinale, trotzdem vieler Versuche, davon ist mein Herz auch voll. Oder mit vielen anderen Sachen. Und wo ist denn Jesus? Wie viel Platz und Raum hat er denn in meinem Herz, um wirklich da drin zu sein? Und ich möchte euch das auch ein bisschen direkt und provokant fragen, wie sieht es denn aus mit deinem persönlichen Glaubens, mit deinem Gebetsleben, mit deiner Bibellese, sprich mit deinem persönlichen Sein? Und nicht im Sinn von Druck machen, sondern im Sinn von, bist du Kind Gottes und bist du jetzt gerade Kind Gottes oder lebst du eigentlich nur noch für Gott? Und ich finde das so wichtig und entscheidend, dass wir das immer wieder neu in unserem Leben priorisieren und ins Zentrum drücken, weil es einfach das ist, was auch bei Menschen nach außen am stärksten wahrnehmbar ist und ruft. Und wir nennen das oft mit einem zusammengefassten Wort, das heißt Jüngerschaft. Ich glaube, Jüngerschaft fängt zuallererst bei uns selbst an, weil letztlich, wir können viel machen da draußen, aber die einzige Person, auf die ich wirklich Einfluss habe, das bin ich selber. Und deshalb muss ich auch genau bei mir und bei diesem Herz, das Jesus genauso dringend braucht, wie die Menschen da draußen, anfangen. Und ich glaube, Jüngerschaft ist Schritt 1 und dann das ganze Reden und Tun und so weiter ist Schritt 2. Und so oft überspringen wir das, ist das in unserem Alltag immer der weichste Faktor, ja, wo ich, sobald das Handy klingelt, wenn ich Zeit mit Jesus habe, gehe ich ans Handy, würde ich bei Menschen doch nicht machen, weil es ja unhöflich ist, wenn ich mit ihnen rede. Warum versetze ich denn Gott, aber Menschen versetze ich nicht? Ich mache mir mittlerweile in meinem Kalender Termine mit Jesus nicht im Sinn von, dann habe ich es abgearbeitet wie so ein To-Do, aber dann findet es statt. Und dann sage ich auch, nee Jesus, dann drücke ich die Leute weg und ich grinse dann manchmal und sage, cool Herr, gell, jetzt haben wir jemanden weggedrückt, dass wir zwei Zeit miteinander haben. Und wenn euch das hilft, dann nutzt auch solche Sachen. Es ist so wichtig, dass wir das pflegen und ist ganz, ganz was Entscheidendes, dass wir erst uns darum kümmern. Und ich glaube, das ist Schritt 2 und dann lasst uns auch bei dieser höheren Priorität sein. Kurzes Beispiel von Paulus da dazu aus Apostelgeschichte 20 heißt es selbstverständlich, die Bibelkenner wissen sofort, der Epheserbrief hat keine 20 Kapitel, sorry. Apostelgeschichte 20, da schreibt Paulus, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Spannend, was er hier macht. Er schreibt ganz bewusst, bevor man Acht haben soll auf die Herde, soll man Acht auf sich selber haben. Er stellt es hier bewusst vorne an, dass die eigene geistliche Selbstfürsorge die Grundlage für das Weiden der ganzen Herde ist. Und das finde ich extrem spannend als jemand, der sein ganzes Leben eingesetzt hat und nur unterwegs gewesen ist. Wir sehen das auch bei Jesus, da wo wir oft sagen, ja wir haben keine Zeit, könnt ihr mal durch die Evangelien schauen, genau da ist Jesus auf den Ölberg gegangen. Das ist so sein Spot gewesen, sein Platz, wo er ganz oft mit dem Vater in Gemeinschaft war und in Begegnung, gerade dann, wenn er keine Zeit hatte, als er 12 Jünger auswählen musste und nach einem langen Tag, als er die 5000 Leute satt gemacht hat, was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, boah, ich habe keine Zeit, es geht jetzt nicht, Gott, und Lust habe ich auch keine, sondern er hat sich die ganze Nacht Zeit genommen im Gebet zu Gott, weil er gesagt hat, ich brauche das, das ist mein Lebenselixier, daraus lebe ich. Und wir Menschen, die wir so viel schwächer sind wie Jesus, wir bräuchten das eigentlich noch viel mehr. Ein Bild jetzt von der Romreise. Ich fand es schon davor für mich immer wieder so ein Bild, das mir geholfen hat, da die Prioritäten richtig zu setzen. Wenn ihr schon mal geflogen seid, da kriegt man immer so eine Einführung. Ne? Gibt es auch so TikTok-Tänze, wie die das danach machen, die Stewardessen und so, weil die hampeln da immer ein bisschen rum und zeigen das so schön. Und da gibt es so eine Passage, wo die dann erklären, dass im Notfallfeld geht so ein Schacht auf im Flieger und dann kommt so eine Maske raus. Und dann kommt immer auf den ganzen verschiedenen Sprachen vom Flieger die Ansage, im Notfall ziehst du die Maske runter, setzt sie dir auf den Kopf, über Mund und Nase und dann atmest du. Und erst dann ist immer explizit die Ansage, hilfst du dem rechts und links neben dir. Selbst wenn es deine Kinder sind oder sonst irgendwas, weil du musst atmen können, dass du dauerhaft musst mit Sauerstoff versorgt sein, dass du die Leute rechts und links neben dir unterstützen und ihnen auch helfen kannst. Und das ist für mich so ein Bild geworden, das sich vielleicht im ersten Moment egoistisch anhört. Aber das Beste, was wir machen können, ist genau das zu leben und uns um unser eigenes geistliches Leben zu kümmern. Ja? Weil, das habe ich vorher schon gesagt, als Grund, warum du gefragt hast, ich bin so viel unterwegs und sehe so viele Leute, die voller Elan sich für Jesus einsetzen und der Tank, wenn man jetzt mal sagen würde, hier ist Tank, unten fließt was raus, dann merke ich ganz oft, ja, der Becher ist ja leer und dann kommen ein paar Tropfen oben rein, die fließen wieder unten raus und dann kommt ganz, ganz oft nichts nach. Und dann bin ich immer, habe ich diese Sehnsucht und diese Suche und eigentlich müsste es so sein, der Becher steht auf dem Boden und wenn er voll ist, randvoll, dann fließt es automatisch über und dann haben die anderen Leute um mich rum auch was da davon. Und es ist ein weiter Unterschied, ob ich mich abkämpfe für Jesus oder ob ich so selber von ihm ergriffen bin, dass es überfließt und sich dadurch auf andere überträgt. Und ich habe mal für mich so die These aufgestellt, eine gut gepflegte, wir würden das vielleicht vorbildhaft bezeichnen, aber eine gut gepflegte persönliche Jesus-Beziehung ist eigentlich die Grundlage von allem, wofür wir als Christen arbeiten und uns einsetzen. Also das Beste, was wir machen können, ist Maske runterziehen, atmen und uns dann um die Leute rechts und links neben uns zu kümmern. Und ich möchte euch auch fragen, habt ihr gerade Luft zum Atmen oder seid ihr nur am Arbeiten und am Springen und am Rennen, aber seid eigentlich auch müde und bräuchtet selber mal Zeit für euch und mit Jesus. Und ich wünsche mir und möchte euch auch dazu ermutigen, nehmt sie euch auch ein Stück weit egoistisch. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine Sache zeigen, wie können wir denn das jetzt konkret machen? Vielleicht auch, wie kann das zusammenkommen, dass wir organisch in unserem Sein Menschen für Jesus begeistern. Und da habe ich euch ein Wort aus der Businesswelt mitgebracht, das eigentlich ein Marketingwort ist, nämlich die Frage, was ist denn dein oder mein, was ist unser USP? Der USP ist der Unique Selling Point, zu Deutsch. Das ist eine einzigartige Eigenschaft oder ein Vorteil, der sich von der Konkurrenz abhebt, als Produkt oder als Dienstleistung, würde man sagen. Also was ist das an unserem Unternehmen oder an mir, was Jesus in mich reingelegt hat, was vielleicht kein anderer hat, wo Menschen drüber drauf aufmerksam werden können. Und vielleicht kennt ihr solche Leute, die brennen für eine Sache so sehr, dass du von der Sache begeistert wirst oder dass du von der Begeisterung angesteckt wirst, so rum, obwohl du dich für die Sache eigentlich gar nicht interessierst. Finde ich ganz spannend. Manchmal Internet funktioniert mit Algorithmen, werden mir irgendwelche Videos vorgeschlagen, wie einer wahnsinnig enthusiastisch Minigolf spielt. Hat jetzt immer wieder gehabt und der erklärt es dann und der macht es so cool, du wirst eigentlich angesteckt und hast Lust jetzt Minigolf zu spielen, obwohl mich das gar nicht interessiert. So. Und dann klickst du zweimal drauf und dann kommen immer die Minigolf-Videos. Ja, ihr kennt es, aber solche Leute können wir, glaube ich, sein in unserer Begeisterung für Jesus, wenn wir das wirklich klären und leben, diese 70%. Habe euch natürlich aktuell von dieser Woche jemand mitgebracht, der auch so einen Unique Selling Point hatte. Papst Franziskus, ich gehe jetzt nicht auf Theologie, katholische Kirche oder sonst irgendwas ein. Ich halte ihn für einen großen Mann Gottes, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Sein USP war, dass er Bescheidenheit und Demut gelebt hat, wie kaum ein Papst vor ihm in den letzten Jahrhunderten. Ich fand es krass zu lesen und auch zu sehen jetzt diese Woche in Rom, was er Menschen bedeutet hat so. Und er hat mal, fand ich richtig schön zu sehen, der hat mal ein Optikerladen jaloux gemacht, weil der ist hingegangen und stand plötzlich als Papst bei dem Optiker drin, weil seine Brille einen Riss hatte. Und dann ist er zum Schalter gegangen und hat gefragt, könnten Sie mir da mal ein neues Glas in das Gestell machen? Und sind alle durchgedreht und haben gesagt, sag mal, du bist Papst, du musst schon nicht selber zum Optiker gehen und du kriegst eine neue. Und dann hat er gesagt, nee, das alte Gestell ist doch noch gut. Also ein ganz normaler Mensch, wo die Leute gesagt haben, trotz enormer Stellung und Verantwortung, das ist ein Mensch gewesen, der ist einer von uns gewesen. Oder vielleicht auch ganz persönlich gesagt, bei mir, USP, Fußball ist bei mir so ein Ding, ist eins der missionarischsten Dinge, die ich mache, die paar Mal im Jahr irgendwie auswärts fahren, 5, 6, 7, 8 Stunden im Zug mit 1, 2 angetrunkenen Leuten und so, da kommst du extrem gut ins Gespräch, was ich da schon für Leute gebetet und Kontakte geknüpft habe. Und jetzt ist spannend, dann ist das organisch. Ich muss nicht rausgehen mit so einem Jesus-Stempel auf der Stirn, ist gut, wir haben ihn alle, ja, aber dann ist das nichts Aufgezwungenes, sondern das ist organisch. Ich kann da hingehen, ich kann denen mein Fußballzeugnis erzählen und die verstehen das, weil sie wissen, ah, Fußball, das ist natürlich nur Mittel zum Zweck an der Stelle, aber das ist sowas, wo ich sage, da kann ich irgendwie organisch in dem, wie ich bin als Mensch, Menschen für Jesus begeistern. Und ich möchte gleich eine kurze Zeit der Stille lassen, bevor ich bete, wo ihr mal kurz überlegen könnt, diese Frage nochmal für euch bewegen. Gibt es so eine Sache, mit der du Menschen vielleicht von dieser Liebe Gottes in Kontakt bringen kannst, was so dein USP ist, wo du sagst, ganz organisch im Sein, und es kann was völlig Einfaches, Banales sein, wo ihr vielleicht gar nicht bemerkt, aber wenn man das in Verbindung bringt mit dem, was man zu sagen hat, mit seinem Zeugnis, wenn das zusammenkommt, ich glaube, dann haben wir einen ganz, ganz großen Punkt getroffen, wo wir über unser Sein Menschen für Jesus begeistern können. Und dann ist das auch was, was uns antreibt, was uns Freude macht, was uns rausbringt, wo man sagt, ich kann gar nicht anders, als das zu machen und das zusammenzubringen. Und das würde ich mir so wünschen. Und ich glaube, dann ist es auch was, wo wir nicht ausbrennen, sondern wo eine Leidenschaft entsteht und neu entfacht werden kann. Und es sind jetzt große Leute, es gibt viele Menschen in der Kirchengeschichte, aber alle hatten sie eins, die Priorität lag auf ihrer eigenen geistlichen Jesus-Beziehung und nicht nur darauf, möglichst viel für Jesus zu arbeiten. Da könnt ihr eine Menge Biografien lesen und man wird es immer irgendwo ein Stück weit entdecken. Und auch das hat mir an der Stelle die Augen geöffnet, unser Sein größer als unser Tun werden zu lassen. Und ich glaube, dann ist auch sehr, sehr vieles möglich. Also lasst uns darauf achten, dass wir uns nicht nur im Aktionismus für Jesus verlieren, sondern als seine Kinder bei ihm sind, mit unserer Sehnsucht. Und dann kriegen wir ganz viel von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Und nebenbei ist es auch das, was Menschen am stärksten bei uns wahrnehmen. Ich lasse eine kurze Zeit der Stille und dann spreche ich ein Gebet. Guter Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der uns sieht mit all unserer Sehnsucht und all dem, was uns beschäftigt und was auch unser Sein in unserem Herzen ausmacht, was du in uns reingelegt hast. Ich will dir danken, dass du jeden mit Gaben, mit Persönlichkeit, mit Stärken und Begrenzungen individuell und einzigartig geschaffen hast, dass kein Mensch gleich ist. Und ich bitte dich so, dass das, was du in uns reingelegt hast, ganz organisch unser Sein bei anderen Menschen zum Strahlen kommt, dass sie dich durch das, dass wir dich reflektieren, entdecken können. Und wir bringen dir das auch, wie oft wir manchmal mit blindem Aktionismus irgendwie sogar an dir vorbei versuchen, mit der Brechstange irgendwie Menschen für dich zu begeistern, Jesus. Und ich schätze das so, wie wir da als Geschwister unterwegs sind. Und ich bitte dich aber, dass wir uns da dabei selber nicht verlieren, sondern dass du uns genug bist, dass wir immer wieder zu dir kommen, zur Quelle und uns neu von dir füllen lassen. Und dass wir merken, dass wir genau dann Frucht bringen, wenn wir nah an dir, an deinem Herzen und an deinem Wort sind. Und ich bitte dich, guter Herr, dass du uns das aufs Herz legst, dass wir das neu priorisieren in unserem Alltag, der so oft überlastet ist und auch belastet von ganz verschiedenen Dingen, denen wir nachkommen müssen oder von denen wir vielleicht auch manchmal glauben, dass wir das tun müssen, dass gar keine freie Zeit und gar kein freier Gedanke für dich bleibt. Das schenkt, dass wir unsere Prioritäten recht ordnen und einfach, weil wir deine Kinder sind, bei dir sind. Und ich danke dir so, dass Menschen das dann auch wahrnehmen, wenn wir authentisch und echt Christsein leben und merken, dass bei uns was anders ist. Herr, und wir bitten dich auch für unsere Welt. Du siehst unser Land und wie viele Menschen dich brauchen, die eigentlich auf der Suche sind nach dir, die vielleicht keinen Anknüpfungspunkt finden. Herr, wir bitten dich, dass du dich erbarmst über unserem Land, dass viele Menschen dich kennenlernen können, dass sie heimkommen können zu dir. Und wir bitten dich auch, dass du unser Leben gebrauchst, dass Menschen auf dich aufmerksam werden, dir die Ehre geben und wiederum Multiplikatoren deiner Nachricht kriegen. Und mein Gebet ist, Jesus, heute Abend, dass du uns neu erfüllst, dass wir aus einem eigenen Ergriffensein von dir raus an andere weitergeben dürfen. Danke, dass du bei uns bist und auch mit uns gehst in den Abend und in die neue Woche. Amen.
Meine Aussage